natürlich wird dieses Wissen, das auch durch Forschung entstehen kann, dann auch genutzt von Grenzsicherungsakteuren, Frontex und anderen entsprechend, um diese Mobilität immer dann auch einzuschränken. So ein bekanntes Beispiel einer Karte über Migrationsrouten nach Europa, diese IMAP-Karte, die entwickelt wurde von einigen Institutionen vor etwa 15 Jahren und so weiter, die zum ersten Mal sozusagen diese Migrationsrouten nach Europa zusammengefasst hat, gebündelt hat. Und das hat dann daran geführt, dass halt wir jetzt in allen Berichten, sei es jetzt von Menschenrechtsorganisationen, UNHCR, aber natürlich Frontex und allen anderen, wird jetzt sozusagen von der zentralen Mittelmeerroute gesprochen, von der östlichen Mittelmeerroute entsprechend gesprochen.
Willkommen zum Podcast Melting Pot, Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Morgen, am 16. September, startet die bis zum 18. September gehende 5. Konferenz des Netzwerk Fluchtforschung in Bonn. Das Thema ist regionale und lokale Antworten auf globale Fluchtbewegungen, Kontexte, Herausforderungen, Lösungen. Das Netzwerk Fluchtforschung ist ein multidisziplinäres Netzwerk von WissenschaftlerInnen, das sich 2013 gegründet hat. Das Netzwerk betreibt neben den alle 2 Jahre stattfindenden Tagungen auch einen Fluchtforschungsblog, gibt die Zeitschrift Z-Flucht heraus und vernetzt damit viele WissenschaftlerInnen, die zu Aspekten von Flucht und Flüchtlingen forschen. Unser heutiger Gast, Dr. Benjamin Etzold, ist im Organisationsteam der Tagung und auch dort mit einem Panel zu nichtlinearen Perspektiven auf Flucht vertreten. Beim Thema Fluchtmigration spielen auch Räume eine zentrale Rolle. Seien es Räume, in denen Geflüchtete ankommen, wie etwa kommunale Räume und Unterkünfte. Es gibt auch Erfahrungsräume, digitale Räume und Räume, die durch Fluchtrouten entstehen. Über bestimmte Räume wollen wir heute mit Dr. Benjamin Etzold sprechen. Herzlich willkommen, Benjamin. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
Benjamin ist Geograf und Migrationsforscher und derzeit am BIC, das Bonn International Center for Conflict Studies, tätig. Er ist unter anderem Mitherausgeber des Report Globale Flucht und war gemeinsam mit Frank Duvel im Juli auch im BIC-Podcast Give Peace a Chance zum Thema EU-Asylpolitik zu hören, den wir auch gerne in den Shownotes für euch verlinken. Mit welchen Räumen er sich in seiner Forschung genau beschäftigt und welche Begrifflichkeiten und Methoden die Geografie der Migrationsforschung verwendet, darüber sprechen wir jetzt mit ihm. Und mit mir moderiert heute Dennis, an den ich jetzt auch übergebe. Hi Dennis.
Hi zusammen. Genau, wir starten wie immer mit unseren Entweder-Oder-Fragen, so eine kleine niedrigschwellige Chance, dich jenseits deiner Forschung auch kennenzulernen. Wenn wir heute über Räume und Geografie sprechen, in Kombination mit der Freizeitfrage, stellt sich für uns natürlich intuitiv die Frage, wie hast du denn deinen Urlaub verbracht? Es gibt natürlich so ein bisschen Bilder von Geografen, die im Flanellhemd in einem Rucksack unterwegs sind. Entsprechend würden wir dir vielleicht mal die Option geben, bist du denn eher für einen Trekkingurlaub in der Natur, in Richtung Berge, oder ist dir lieber dann auch so ein normales Hotel- und Meerstrandurlaub? Was ist dir denn lieber?
Nein, ich bin gern draußen in der Natur. Da entspreche ich dem Klischee eines Geografen oder einer Geografin. Und ja, war viel an wunderschönen Seen und war sehr viel Fahrrad gefahren. Und mit meiner Familie habe ich viel Zeit draußen verbracht, ja.
Oh, das klingt wirklich herrlich. Genau. Dann natürlich auch einen fachlichen Einstieg. Die Frage stellen wir natürlich allen Teilnehmenden, wenn sich die Chance hat, auf so einer quantitativen, qualitativen Methodologie auf diesem Spektrum so ein bisschen verorten zu müssen, leider müssen, für die Frage, natürlich nicht grundsätzlich. Würdest du dich eher qualitativ oder quantitativ einordnen?
Ja, eindeutig Quali. Also ich habe mein Leben lang mit qualitativen Forschungsmethoden wie narrativen Interviews, biografischen Interviews, semi-strukturierten Methoden, aber auch gruppenbezogenen Interviews gearbeitet. Natürlich auch ab und zu mit quantitativen Methoden, aber mein Herz schlägt da sozusagen für das direkte Gespräch mit Menschen.
Okay, das ist super spannend, dass du mit dem direkten Gespräch mit Menschen anfängst, weil ich vielleicht auch gestehen muss, dass ich diesen Zugang über die Geografie in die Migrationsforschung wirklich sehr entspannt finde. Und wenn man mich natürlich so ein bisschen in einem unkonzentrierten Moment erwischt, würde ich das nicht intuitiv zusammenbringen, wie dieses direkte Gespräch und Geografie als Disziplin sich miteinander verbinden lassen. Entsprechend würde ich mich freuen, wenn du mich da vielleicht auch ein bisschen aufklären könntest. Wie gestaltet sich denn so ein geografischer Zugang zu Migrationsforschung?
Ja, zunächst würde ich sagen, dass wir nicht eine Geografie der Migration oder irgendwie sowas haben. Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, unterschiedliche Strategien. Also mal, die Geografie ist generell den Sozialwissenschaften immer sehr, sehr nahe. Und viele Kolleginnen und Kollegen in der Geografie würden sich vielleicht auch eher als Anthropologinnen oder Soziologinnen irgendwie auch identifizieren. Das sind sehr fließende Übergänge. Aber für manche ist es sozusagen eine Auseinandersetzung mit Raum und Räumlichkeit schon ein zentraler Standpunkt unserer Identität, ne? Unserer disziplinären Identität. Und die geht natürlich dann auch mit bestimmten Methoden einher oder mit bestimmten Blickweisen sozusagen auf die Welt und auch auf die Menschen, wie die Menschen in einer Welt entsprechend agieren und beispielsweise auch migrieren einher.
Es ist schon mal ein bisschen Licht für mich, dem ich folgen kann. Genau, was ich auch spannend fand, ist die Begrifflichkeiten, die ihr verwendet, unterscheiden sich vielleicht von meinem eher politikwissenschaftlichen Zugang. Und auch der Begriff von Raum, den finde ich auch super spannend, weil das einfach ein Zugang ist, der für mich eher fremd ist oder mit dem ich noch nicht bekannt bin. Würdest du vielleicht auch noch mal ein bisschen einordnen, was diesen Raumzugang so besonders macht? Wieso stehen Räume da im Fokus?
Ja, ich glaube sozusagen, eine konventionelle Perspektive in den Sozialwissenschaften oder Politikwissenschaften setzt im Prinzip den Raum und die räumlichen Bedingungen voraus, ne? Also das ist quasi der Raum, sei es jetzt eine Stadt oder ein Land oder ein Quartier, in dem Leben stattfindet, in das Menschen beispielsweise zugewandert sind, gibt es einfach, ne? Sie ist da, es ist eine Bühne im Prinzip, auf der sich das Leben abspielt und wird nicht weiter reflektiert, ne? Und das ist im Prinzip die Besonderheit der Geografie, dass wir uns mit diesem Raum an sich sehr viel stärker oder diesen unterschiedlichen Räumen und Räumlichkeiten sehr viel stärker auseinandersetzen und seine Existenz nicht voraussetzen, sondern immer auch schauen, wie sind diese Räume erst entstanden, ne? Sei es jetzt beispielsweise ein Quartier in einer Großstadt, in dem viele MigrantInnen, Geflüchtete ankommen und leben und jetzt sich ihr Leben neu ausrichten oder auch ein Flüchtlingscamp oder was auch immer, ne, unterschiedliche Räume. Da schauen wir immer auch zu den Entstehungsbedingungen dieser Räume. Und es ist eine Grundthese der Geografie, dass diese Räume sind nicht gegeben, sondern sie sind von Menschen entsprechend gemacht. Sie sind sozial produziert. Und dadurch haben Menschen natürlich auch auf einen starken Einfluss auf die Ausgestaltung dieser Räume. Und das kann man auch aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, ne? Also die Fragen von Macht und wer welche Macht hat, auch einen Raum zu definieren, zu gestalten, wer unter welchen sozusagen Bedingungen, auch sozialen Bedingungen, Normen, die in diesem Raum herrschen, wer die setzt, was das für Auswirkungen auf Menschen hat und so weiter, sind unter anderem Fragen, denen sich die Geografie beschäftigt.
Okay, das sind schon wieder Begriffe, die für mich wieder hart greifbar sind. Das sind Zugänge, die ich auch verstehen kann. Genau, okay, Räume haben wir jetzt schon mal so ein bisschen abgedeckt. Aber wenn wir in diese Räume jetzt versuchen, so zu strukturieren und zu verstehen, hattest du in dem Vorgespräch auch einen Begriff skalare Ordnung mit reingebracht. Das setzt ja so ein bisschen auch die Räume dann in eine weitere Relation zueinander. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen ausdefinieren, was es damit auf sich hat?
Ja, Also es gibt in der Geografie unterschiedliche Zugangsweisen natürlich, um Räumlichkeit zu verstehen. Ein Zugang, den ich mir angeeignet habe oder den ich gerne nutze, ist das TPSN-Konzept von Jessop und Kolleginnen und Kollegen. Das sind im Prinzip vier zentrale Räumlichkeiten, die im Vordergrund stehen. Zum einen im Prinzip Place, also ein Ort, in dem Menschen leben, der von Menschen auch mit Sinn erfüllt wird und sozusagen an dem Menschen sich entsprechend auch orientieren, ihr Leben ausrichten. Dann zweiter Aspekt ist quasi die Frage von Territorialität und Grenzen, also beispielsweise der territoriale Nationalstaat als auch ein gewisses Ordnungsprinzip, das unser Leben strukturiert. Drittes Aspekt, Netzwerke, ne? Also auch diese ortsübergreifenden und auch zum Teil grenzübergreifenden Räume, die geschaffen werden, beispielsweise durch Transaktion von Gütern, durch Kommunikation, durch Mobilität von Menschen. Das ist dann Spaces im Englischen. Und ein vierter Aspekt ist Scale, also eine skalare Ordnung. Und damit ist im Prinzip gemeint, ne, dass wir wie sozusagen diesen Matruschka-Prinzip sozusagen die Welt ein bisschen aufteilen können. Wir haben eine globale, regionale, nationale, lokale Ebene, die geht runter bis auf den Körper im Prinzip eines Menschen. Und sozusagen das Prinzip der Skalen hilft uns sozusagen, uns selbst entsprechend zu orientieren im Raum und ist gleichzeitig ein Instrument, mit dem Politik gemacht wird. Und ne, also auch wenn man demokratische Systeme anschaut, ne, gibt es entsprechend kleinste Wahlbezirke und dann gibt es die Kommunen und die Wahlergebnisse werden hochgerechnet auf andere Ebenen. Also und dieses Prinzip des skalaren Ordnung ist eigentlich auch ein Grundprinzip eigentlich auch eines politischen Systems. Und auch das ist wiederum dieser Aspekt, das ist nicht vorausgesetzt, das ist nicht gegeben, das ist kein Naturgesetz und so weiter, ne, sondern wo entsprechend eine Ebene aufhört und eine andere anfängt, darüber gibt es auch Aushandlungsprozesse. Und was auf einer Ebene entschieden wird, ne, jetzt im Fall der Migrationspolitik, was jetzt EU-Gesetzgebung oder EU auf EU-Ebene umgesetzt wird, dann ein nationales Gesetz gegossen wird, was dann worüber dann die Bundesländer zuständig sind, was auf kommunaler Ebene umgesetzt wird und so weiter. Das ist alles nicht gegeben, sondern es wird von Menschen mit entschieden, hat aber ganz entscheidende Konsequenzen auf die Lebensrealität von Menschen vor Ort entsprechend.
Mhm. Ja, genau, das hilft, diesen Raumbegriff auch nochmal deutlich stärker einzuordnen. Du hattest ja bereits aber auch Mobilität gerade angesprochen, um das jetzt Ganze auch auf Migrationsforschung zurückzubinden, was da auch Mobilität im Raum ist. Gestaltet sich dann dieser Mobilitätszugang, dieses Verständnis darauf auf? Du hattest ja gerade von Netzwerken gesprochen. Wie hilft es, auch Migration über Netzwerke zu verstehen?
Ja, zunächst einmal, wenn man sich so die grundlegende Definition von Migration, auch statistische Definition von Migration anschaut, dann ist es erstmal ein Wohnortwechsel von einem Mensch aus einem Territorium in ein anderes Territorium. Ne? Das sind quasi administrative oder statistische Einheiten, die definiert sind. Und ich glaube, laut der UN-Definition ist, wenn sich ein Mensch mehr als ein Jahr dauerhaft an einem anderen Ort, an einem anderen Land als in seinem Geburtsland aufhält, dann ist das entsprechend dann als Migration definiert. Ne? Also da ist also ein territoriales Verständnis im Prinzip von Mobilität oder Migration. Das liegt ja auf der Hand. Dann wissen wir aber natürlich aus der Forschung, ne, dass es Menschen gehen ja nicht in ein Land. Ne, beispielsweise, oder verlassen nicht ein Land, sondern sie haben einen Ort, in dem sie geboren sind, wo sie aufgewachsen sind, wo sie ihr Lebensmittelpunkt haben und verlagern dann diesen Lebensmittelpunkt an einen anderen Ort wiederum. Ne. Da hilft uns das dann sozusagen wiederum von der Ebene des Nationalstaats wegzugehen und stärker auf die Orte entsprechend zu fokussieren, die jetzt den Mittelpunkt des Lebens der MigrantInnen entsprechend dann auch ausmachen und was da passiert. Und dann wissen wir natürlich aus der Forschung auch natürlich, dass diese Mobilität an neue Orte ist nicht ziellos. Ne? Man geht nicht irgendwo hin, sondern bestehende soziale, politische, ökonomische Netzwerke, sei es von bestimmten sozialen Gruppen, sei es von persönlichen Netzwerken in einer eigenen Familie, spielen eine ganz, ganz entscheidende Rolle sozusagen für die Direktionalität von Migration. Wer geht wohin, in welche Stadt oder in welches Land, in welche Region? Das wird sehr stark auch durch die eigenen Netzwerke gelenkt und strukturiert und auch die Informationen, die in den eigenen Netzwerken dann entsprechend auch zirkulieren. Mhm.
Ja, ich finde es sehr spannend, auch dass dieser Fokus auf Migration eben nicht als zufällig stattfindender Prozess, sondern als aktive Entscheidung gesehen wird. Und wir hatten ja auch in einem anderen Kontext darüber gesprochen, dass es natürlich diese Agency dabei im Fokus steht, aber auch gleichzeitig, dass es Strukturen gibt, die diese Handlungsmöglichkeiten einschränken. Genau, also da kann man auch über den geografischen Zugang, denke ich dann an Gebirge oder sowas. Aber es gibt sicherlich auch einen weiteren Blick darauf.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, Migration oder Mobilität als einen durch persönliche Entscheidungen getroffenen Prozess auch zu verstehen. Es gibt weite Diskussionen der Zeit in der Migrationsforschung über Capabilities, Aspirations und diese Aspekte. Und da wird sozusagen, geht aber auch immer von einem Individuum oder von sozialen Einheiten mit relativ großen Entscheidungsfreiheiten wird davon auch ausgegangen. Das finde ich wichtig und richtig, weil es entsprechend den Menschen die Macht auch selbst zuspricht, entsprechend ihre Entscheidungen zu treffen und ihren Weg mitzubestimmen. Aber gleichzeitig ist klar, dass sozusagen diese Agency immer auch sehr stark eingeschränkt wird, Constraint Agency sozusagen, beispielsweise durch Visa-Regime, Migrationsregime, Grenzen und so weiter. Da sind wir wieder beim Aspekt der Territorialität, die dann letztendlich nur bestimmte Wege beispielsweise ermöglichen, ne? Wenn über die illegalisierte Migration nach Europa beispielsweise gesprochen wird. Warum sind so viele Menschen auf den Booten im Mittelmeer unterwegs und so weiter? Weil sich entsprechend sozusagen über das normale Visa-Regime und Grenzregime ihnen keine Möglichkeit der regulären oder legalen Migration wirklich auch offen steht. Also sind die Menschen dann gezwungen, sozusagen sehr gefährliche, zum Teil ja tödliche Routen auf sich zu nehmen, um dann entsprechend in einem anderen Land anzukommen oder in Europa auch Schutz zu finden als Geflüchtete. Ja, und da kann man sozusagen einerseits sozusagen diese Autonomie der Migration oder die Handlungsmacht der Migrantinnen irgendwie auch feiern, die sich gegen eine territoriale Ordnung der Welt gewisserweise auch widersetzen. Aber man muss immer auch stark kennen, dass es eine sehr prekäre Autonomie dann letztendlich auch ist, die mit sehr großen Risiken für die Menschen dann auch einhergehen kann. Mhm.
Du hattest gerade auch Fluchtwege und Fluchtrouten angesprochen und wir hatten in einem Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie über Karten zum Beispiel solche Konzepte visualisiert werden. Aber vor allem, wenn wir eben über Fluchtrouten reden, wirft es ja auch eben ethische Aspekte auf, inwiefern man da Sachen sichtbar macht, die in Teilen deren Sichtbarmachung auch Auswirkungen hat. Wie geht man denn mit sowas um?
Ja, ich meine, da ist die Disziplin der Geografie auch nicht unschuldig. Ne? Natürlich, historisch gesehen, ist die Geografie nicht unschuldig. Ne? Es ist im Prinzip eine Disziplin, die im Zuge der Kolonialisierung der Welt erfunden wurde und quasi die Kartierung der Welt, der Erkunden des Wissens sozusagen über Standorte, über Wege und so weiter. Es war immer eine koloniale Macht, die auch genutzt wurde, um Menschen entsprechend auch zu unterdrücken. Also das der ganz, ganz weite historische Kontext ganz kurz abgefasst. Aber auch wenn man auch in heutigen Kontexten sich das anschaut, wie beispielsweise Karten auch produziert werden oder andersrum gesagt, wie Informationen in kartografische Formate gepackt werden, um dadurch bestimmte Politik zu machen. Ne? Also es gibt, könnte man sagen, aus einem Forschungsinteresse heraus unglaublich spannende Erkenntnisse sozusagen über clandestine Strategien der Mobilität. Ne? Wie Menschen sozusagen versuchen, wie gesagt, Visa-Regime zu überwinden, Grenzen zu überwinden, auf irregulären und illegalen Wegen dann ein anderes Land zu erreichen. Und dieses Wissen kann man sagen, okay, ja, das ist sehr, sehr wertvoll. Einerseits für Migrantinnen und Migranten selbst, die geben dieses Wissen auch weiter an andere. Es gibt natürlich das Wissen sozusagen, dass dann Schlepperinnen und andere Akteure der Migrationsindustrie entsprechend dann haben und diese Migrationsmöglichkeiten zu bereitstellen. Aber natürlich wird dieses Wissen, das auch durch Forschung entstehen kann, dann auch genutzt von Grenzsicherungsakteuren, Frontex und anderen entsprechend, um diese Mobilität immer dann auch einzuschränken. Dann gibt es ein bekanntes Beispiel einer Karte über Migrationsrouten nach Europa, diese IMAP-Karte, die entwickelt wurde von einigen Institutionen vor etwa 15 Jahren und so weiter, die zum ersten Mal sozusagen diese Migrationsrouten nach Europa zusammengefasst hat, gebündelt hat. Und das hat dann daran geführt, dass halt wir jetzt in allen Berichten, sei es jetzt von Menschenrechtsorganisationen, UNHCR, aber natürlich Frontex und allen anderen, wird jetzt sozusagen von der zentralen Mittelmeerroute gesprochen, von der östlichen Mittelmeerroute entsprechend gesprochen, im Wege entsprechendes westliche Route über die Kanaren und anderes. Sozusagen, da wurden Informationen, die auch wissenschaftlich vorher abgesammelt wurden, zusammengefasst und dann jetzt auch wiederum sehr vereinfacht dargestellt. Und wenn man sich dann Medienberichte anschaut, wo Karten genutzt werden, sieht man dann oft einfache Darstellungen, wo dann riesige Pfeile nach Europa zeigen. Und mit je breiter der Pfeil ist, desto mehr Menschen kommen auf diesen Weg über diese Route. Und damit wird gleichzeitig, oft sind die Pfeile dann auch rot, dadurch wird dann gleichzeitig ein Bedrohungsszenario für Europa dann auch konstruiert. Es geht, okay, wir müssen sozusagen diese Pfeile, diesen Zustrom über diese Wege dann auch verhindern. Und so klappt man es in unterschiedlichen Aspekten. Ne? Aber da kann aber auch eine Gegenmacht sozusagen aufgebaut werden. Ne? Es gibt auch sehr wichtige Projekte, beispielsweise die Pushbacks, die illegalen Abschiebungen entlang der Balkanroute beispielsweise kartografiert haben und da dann auch aufgezeigt haben, ne? Und ne, auf welchen Wegen sozusagen der Staat selbst illegal handelt und Menschen rechtswidrig zurückweist und zu sagen, da kann auch mit kartografischen Mitteln auch eine Gegenmacht aufgebaut werden, um ja andere Narrative in den Vordergrund zu stellen und die Rechte von Menschen, die mobil sind, auch zu unterstützen.
Ja, danke für diesen Einblick. Wir haben jetzt erfahren sozusagen, was bedeutet Geografie in der Migrationsforschung oder wo ist der Zusammenhang und wie arbeitet die Geografie, jetzt verallgemeinere ich wieder, aber du weißt, wie ich meine. Wir wollen jetzt ganz gerne mit dir noch über dein aktuelles Projekt sprechen. Du hast ja erzählt, dass du zurzeit in einem Projekt zu geschlechtsbezogener Gewalt in Flüchtlingscamps in Bangladesch forschst. Und ich würde mich freuen, wenn du da einfach ein bisschen darüber erzählen kannst. Also um was geht's in dem Projekt und welchen Forschungsfragen geht ihr danach?
Ja, gerne. Das Projekt ist von der britischen Regierung finanziert in einem ICCEPT-Forschungsfonds sozusagen. Da geht es um grenzüberschreitende Mobilität und grenzüberschreitende Konflikte. Und in dem Projekt setzen wir uns ja mit den Lebensbedingungen und den Erfahrungen von Gewalt von Rohingya in den Flüchtlingscamps in Bangladesch auseinander. Die Rohingya, das ist eine vertriebene Minderheit aus Myanmar. Derzeit leben knapp 1 Million Menschen, 1 Million Rohingya in Bangladesch. In erster Linie in Flüchtlingscamps, die unmittelbar an der Grenze zu Myanmar liegen. Zum Teil aber auch in abgelegenen, auf einer abgelegenen Insel in Basanchar wurden die dort entsprechend untergebracht. Wir haben diese sozusagen schon sehr lange in dieser Region eine grenzüberschreitende Mobilität. Also die Mobilität ist viel älter als die Grenzen in dieser Region. Ne? Also wiederum da die Frage Territorialität und koloniale Grenzziehungen, die sich da im auswirken. Die Rohingya werden in Myanmar auch nicht als ethnische Minderheit anerkannt und sind schon sehr, sehr lange sehr stark verfolgt. Und der größte Exodus war im Prinzip 2017, als etwa 700.000 Menschen innerhalb von wenigen Wochen nach Bangladesch geflohen sind. So, und ne, seit 2017 sind diese Rohingya in diesen Flüchtlingscamps, die die größten Flüchtlingscamps der Welt im Prinzip sind. Und die Lebensumstände dort sind höchst prekär. Den Menschen wird im Prinzip eine dauerhafte Bleibeperspektive verweigert, auch von der bangladeschischen Regierung. Eine lokale Integration soll nicht stattfinden. Es geht quasi nur darum, sozusagen eine temporäre Aufnahme zu ermöglichen, quasi mit humanitärer Hilfe. Das sind dann UNHCR und viele Entwicklungs- und humanitäre Organisationen entsprechend im Einsatz, um die Menschen mit dem Nötigsten entsprechend zu versorgen. Aber sie dürfen im Prinzip nicht bleiben, sie dürfen nicht arbeiten, sie haben keine dauerhaften Rechte, sie haben keine Aussicht darauf, sozusagen auch eine bangladeschische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Und in diesem Kontext gibt es eine sehr prekäre Sicherheitslage entsprechend auch. Also das in diesen Camps, ne, das sind wahnsinnig voll, ist unglaublich überfüllt, aber wir haben letztendlich keine gut funktionierende Staatsgewalt und kein gut funktionierendes Gewaltmonopol auch dann so im Prinzip von Bangladesch, sondern wir haben bewaffnete Gruppen, die im Prinzip die Camps mitregieren, vor allem nachts mitregieren, und das Leben der Menschen sehr stark dort prägen. Vertriebene Frauen sind in einer besonders verwundbaren Situation dort. Es gibt einfach sehr viele Fälle von geschlechtsbezogener Gewalt, auch in diesen Flüchtlingscamps. Und diese geschlechtsbezogene Gewalt, also das heißt, ne, Zwangsverheiratung von jungen Mädchen, Vergewaltigung, andere gewalttätige Übergriffe gegenüber Frauen sind dort entsprechend in den Camps an der Tagesordnung. Und wir versuchen in diesem Projekt einerseits diese Dynamiken der geschlechtsbezogenen Gewalt in den Camps zunächst etwas besser zu verstehen, was passiert dort wirklich, wie wird das entsprechend von den Betroffenen wahrgenommen, wie nehmen das auch entsprechend die Männer wahr, ne? Inwiefern sozusagen sie ihre eigenen Frauen und Kinder, Töchter schützen können oder auch nicht schützen können, und welche Möglichkeiten gibt es da entsprechend, da auch besser dagegen anzugehen. Und da wiederum, um diesen Aspekt von vorher, von Raum und Räumlichkeit entsprechend zurückzukommen, sehen wir halt, dass im Prinzip die Ursachen dieser geschlechtsbezogenen Gewalt nicht nur in dem Camp liegen, sozusagen, also an der Ansammlung von hunderttausenden Menschen auf engstem Raum und den schlechten Sicherheitsbedingungen, sondern dass die Ursachen weit über diesen Ort hinausgreifen und aufs Engste entsprechend mit einer Mobilität und in diesem grenzüberschreitenden Raum einhergeht.
Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass ihr sozusagen ja auch schon erste Erkenntnisse aus eurem Projekt habt, und dass es nicht unbedingt auf die Bedingungen vor Ort zurückgeführt werden kann. Worauf könnt ihr diese geschlechtsbezogene Gewalt denn dann zurückführen? Gibt's da schon mehr dazu zu sagen?
Ja, also ich meine, natürlich ist die Prekarität der Lebensumstände, ne, und auch die Hoffnungslosigkeit, die dort herrscht, ist ein Schlüssel, ne, das überhaupt zu verstehen. Also das sind wirklich hunderttausende Menschen, die quasi ja auch warten und da sitzen und nicht arbeiten können, und da in diesem Kontext steigt natürlich sehr viel Frustration, da steigt ein Gewaltlevel dann letztendlich auch innerhalb und unter den entsprechenden Gruppen. Auch weil es zum Teil einfach nichts zu tun gibt, ne? Und aber das allein darauf zurückzuführen, wäre viel zu kurz gegriffen. Wie gesagt, es sind dort entsprechend bewaffnete Gruppen sehr stark aktiv, und es gibt halt sozusagen auch da unter den Rohingya dann Menschen, die mit diesen bewaffneten Gruppen interagieren, ne, die Teil der bewaffneten Gruppen sind, und die können im Prinzip machen, was sie wollen, ne? Es kann niemand gegen sie in irgendeiner Form vorgehen. Ne? Also sozusagen der Polizeiapparat und auch die Justiz von Bangladesch greift dort im Prinzip nicht und kann nicht durchgreifen. Und so ist eine Situation letztendlich entstanden, ja, dass Menschen, die machtvoll sind und entsprechend selbst Rückendeckung durch bewaffnete Gruppen in den Camps haben, machen können, was sie wollen. Ne? Die können entsprechend sich mit einer jungen Frau kann eine Zwangsverheiratung erreicht werden. Es kann auch andere Frauen können vergewaltigt werden. Und wenn die Person selbst in einer durch die machtvollen Gruppen gestützten Position ist, kann nicht gegen sie vorgegangen werden. So, und diese Gewaltdynamiken, ne, die sind in dem Camp selbst, aber die sind aufs Engste verflochten mit diesem grenzüberschreitenden Raum. Jetzt mit dem bewaffneten Konflikt, der momentan weiter ist in Myanmar, und ja, entsprechend Schmuggel, Handel über die Grenze, entsprechend werden auch die Flüchtlingscamps zum Teil genutzt. Über die Orte wird dann auch quasi Schmuggel organisiert in der Region. Also kurz zusammengefasst, im Prinzip die Gewalt, die Gewalt richtet sich auch nicht nur gegen Frauen, ne, auch generell einige Aspekte der geschlechtsbezogenen Gewalt ist, dass wir auch eine Zwangsrekrutierung von Männern, von jungen Männern für bewaffnete Gruppen haben, die dann gezwungen werden, mitzukämpfen und sich ihnen anzuschließen. Leute werden auch verschleppt, Leute werden entführt und nur gegen Lösegeld wieder freigelassen. Leute werden entsprechend nach Malaysia geschmuggelt, zwangsausgebeutet. Dort in unterschiedlichen Kontexten. Genau, und diese unterschiedlichen Aspekte der geschlechtsbezogenen Gewalt können halt letztendlich nur ja vor diesem ja, Hintergrund des Konfliktes in der Region einerseits, aber andererseits vor dem Hintergrund der ja, des Encampments, also der Unterbringung so vielen Menschen, der zwangshaften Unterbringung so vieler Menschen in diesen Flüchtlingslagern auch verstanden werden.
Du hast jetzt von den Gewaltdynamiken gesprochen und in unserem vorherigen Gespräch hast du auch von der These des Continuum of Violence gesprochen. Ist das jetzt im Prinzip die These, die du beschrieben hast, oder verbirgt sich hinter dem Begriff noch oder hinter dieser These noch mehr?
Ja, das ist also generell würde ich, auch wenn wir auf Aspekte auf Flucht und Vertreibung schauen, ist da entsprechend diese Grundeinnahme oder liegt auf ein lineares Verständnis zugrunde. Ne? Also diese Idee ist weit verbreitet und wenn man sich dann so die Medienveröffentlichungen und Berichterstattungen über die neuesten Herausgaben des Weltflüchtlingssupports von UNHCR und die neuen Zahlen anschauen und so weiter, ist so das gängige Narrativ, Menschen fliehen vor Gewalt. Mhm. Ne? Menschen sind in einem Bürgerkrieg Gewalt ausgesetzt. Menschen werden politisch verfolgt und sind Gewalt durch den Staat ausgesetzt und fliehen vor dieser Gewalt und finden an einem anderen Ort Schutz. Ja? Und dieser Ort ist frei von Gewalt. Ja? Das ist so. Ja? Und wenn wir uns die Situation in Deutschland haben, dann ist das auch eine glückliche Situation. Warum kommen so viele Menschen, warum fliehen Menschen nach Deutschland? Deutschland ist wirklich ein sicheres Land. Und man kann dann auch, wenn man in Deutschland angekommen ist, sicher sein, dass man eigentlich frei von Gewalt leben kann. Und in vielen Kontexten ist das entsprechend nicht der Fall. Und dieses Continuum of Violence, wenn man davon spricht, geht es entsprechend davon aus, dass sich Gewalterfahrungen fortsetzen, ne, über mehrere Orte hinweg. Das heißt, Menschen haben sozusagen schon lange vor einer Flucht auch Gewalt erlebt. Ne? Beispielsweise auch Rohingya-Frauen in Myanmar. Und sie sind auf ihrer Flucht, also dann gibt es Gewalt, die zu ihrer eigentlichen Flucht führt. Auf ihrer Flucht sind die Menschen wiederum Gewalt ausgesetzt. Übergriffen durch andere Männer, die auch fliehen müssen, Übergriffen durch Schmuggler, Übergriffe durch die Polizei, durch das Militär, durch Grenzakteure der Grenzsicherung. Ne, die Pushbacks habe ich beispielsweise vorher auch angesprochen, ist auch eine Form der Gewalt, brutalste Polizeigewalt gegen Schutzsuchende. Spielt Gewalt auf Fluchtwegen eine zentrale Rolle. Und dann aber auch nach der Ankunft an einem vermeintlich sicheren Ort, jetzt beispielsweise mit dem Beispiel unserer Forschung in Bangladesch, geht die Gewalt in einer anderen Form entsprechend weiter. So, daher würde ich eher sozusagen von Gewaltmigration sprechen, sozusagen, und auch dafür plädieren, dass wir in der Forschung dieses Kontinuum an Gewalt und die unterschiedlichsten Erfahrungen von Gewalt oder unterschiedliche Wechselspiele von Gewalt und Mobilität und Immobilität gemeinsam in den Blick nehmen, anstatt nur in Anführungsstrichen sozusagen Flucht als eine Folge von Gewalt zu begreifen.
Ja, vielen Dank, dass du auch nochmal auf das Kontinuum der Gewalt eingegangen bist und danke für die Einblicke. Du hast jetzt über die geschlechtsspezifische Gewalt gegenüber Männern, aber auch vor allem Frauen gesprochen. Habt ihr denn im Projekt auch schon erste Erkenntnisse zu den Umgangsstrategien von den Personen, die von der Gewalt betroffen sind?
Ja, es ist schwierig und es ist auch wirklich auch... Also A, war das für das Forschungsteam, also wir haben das durchgeführt mit dem Kollegen Anas Ansar vom BCDSS, ne? Bonn Center for Dependency and Slavery Studies, wo ich derzeit auch affiliiert bin, und Kollegen von Dhaka University in Bangladesch. Für das Forschungsteam selbst war das sehr schwierig insgesamt überhaupt, ne, mit Menschen über die Gewalterfahrungen zu sprechen, die sie gemacht haben. Aber es hat sich dennoch auch gezeigt, ne, dass es natürlich immer Umgangsstrategien auch gibt. Eine Strategie ist Rückzug, das Vermeiden, ne? Dass man sozusagen auch junge Mädchen nicht mehr das Haus oder die Hütte verlassen oder nur in der Gruppe gemeinsam sind, wenn zum Beispiel auch nur zu einer Schule gehen oder zum Wasserholen entsprechend geschickt werden oder entsprechend ihre Lebensmittelrationen abzuholen. Der wichtigste Aspekt ist im Prinzip Hilfe und Schutz und Sicherheit durch die Familie und die unmittelbare Nachbarschaft, also dass Menschen sich gegenseitig helfen. Das betrifft dann auch beispielsweise dann junge Männer, die sich vor diesen bewaffneten Gruppen verstecken. Ne? Also da gibt's, muss ich mir vorstellen, das sind dann spätabends oder nachts, sind quasi diese Art Banden unterwegs und rennen in diese Hütten in den Flüchtlingscamp rein und versuchen die Leute, jungen Leute rauszuzerren, sozusagen, um sie zu mitzunehmen, um für diese Gruppen zu kämpfen. Und die werden dann noch versteckt. Dann werden die jungen Männer versteckt im Prinzip, von ihren Angehörigen oder auch in anderen Teilen des Camps, wo diese Gruppen entsprechend nicht so stark aktiv sind. Ne? Also da entsprechend die Solidarität und der Schutz untereinander. Dann sind natürlich viele NGOs, entsprechend humanitäre Organisationen auch vor Ort unterwegs. Die machen dann Aufklärung darüber, was man überhaupt machen kann. Ne? Also wie man sich schützen kann, wie entsprechend die, das heißt dann Referral Pathways, also wie die Wege sind, wo man sich melden soll, dass man zum Beispiel, wenn eine Frau vergewaltigt wurde, dass sie sofort zu einer dieser medizinischen Stellen gehen muss, dass entsprechend untersucht wird und so weiter. Und dann sind natürlich die lokalen Behörden sind schon auch da, und es gibt sozusagen politische Leader, die in diesen Camps sind auch da, und an die kann man sich auch wenden. Bloß die Erfahrung der Menschen ist leider auch, selbst wenn sie entsprechend all diese, die versucht haben, rechtliche Schritte einzuleiten, sind sie letztendlich machtlos. Also es gibt keine Strafjustiz, es gibt keine wirkliche Verfolgung der Täter. Und das ist mit eigentlich eins der größten Probleme. Das heißt, die Menschen merken, sie können sich nicht wirklich schützen davor. Und das ist mit ein Grund auch, warum jetzt Menschen wiederum aus diesen größten Flüchtlingslager der Camp fliehen. Ne? Menschen, ne, die Rohingya, machen sich entsprechend auf den Weg, wiederum auch auf diesen langen, gefährlichen Boat Journeys über das Meer nach Indonesien oder nach Malaysia, oder lassen sich entsprechend von Schmugglern wiederum durch den Dschungel und durch den Konflikt entsprechend in Myanmar bis nach Thailand oder Malaysia bringen, gegen horrende Summen, die da zusammenkommen, um letztendlich auch dieser Gewalt aus dem Flüchtlingslager zu entfliehen.
Ja, wenn wir jetzt gerade das alles gehört haben und auch vielleicht bei Umgangsstrategien sind, würde mich zum Abschluss noch interessieren, das ist ja irgendwie ein sehr Thema, das einem sehr nahe geht, auch als Forscher oder Forscherin. Und was sind denn so deine Umgangsstrategien oder vielleicht auch bei euch im Team, wie ihr damit umgeht, mit so einem Thema konfrontiert zu sein?
Ja, also das ist wirklich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es werden alle Kolleginnen und Kollegen, auch die jetzt hier im Netzwerk Fluchtforschung und in anderen Kreisen aktiv sind und in diesen Kontexten arbeiten. Ich hatte vorher am Anfang damit begonnen, Hauptmethode ist, mit Menschen zu sprechen, ne? Mit Menschen direkt in Kontakt zu sein. Und das ist mit ein Aspekt, warum es so wichtig ist, selbst Forschung durchzuführen und selbst mit Menschen zu sprechen und selbst die Verbindung zu Menschen entsprechend auch zu haben, um ihre Situation entsprechend besser zu verstehen zu können. Man ist dann automatisch, sage ich mal, auch politisch nicht mehr neutral. Ja, das ist klar. Also man ist sozusagen selbst angefasst, man ist empathisch und das kann die einzige Reaktion eigentlich von einem nur sein. Jede Forscherin, jeder Forscher, der mit Menschen auf der Flucht oder nach ihrer Flucht über ihren Weg und ihr Überleben spricht und so weiter, der wird nie sozusagen über die Flüchtlinge wie ein Politiker sprechen und über den Versuch sozusagen die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren, die nach Deutschland kommen und so weiter. Das ist nicht mehr möglich. Ne? In dem Moment, wo du selbst mit Menschen gesprochen hast und von ihnen erfahren hast, was ihnen widerfahren ist, nimmt sich das mit und verändert dich das selbst entsprechend auch. Ne? Von daher, Wissenschaft ist eh nie neutral. Und durch diese Art der Forschung, wenn man empathisch ist, dann ist man klar sozusagen auf der Seite im Prinzip der Schutzsuchenden und versucht dann auch, die Forschungserkenntnisse sozusagen so einzusetzen, dass sie im besten Falle wiederum auch den Schutzsuchenden oder den Menschen, mit denen man gesprochen hat, in irgendeiner Form auch wieder zugutekommt, ne? Dass es ihnen zumindest in einer Form hilft. Also daraus zieht man selbst Motivation. Und beispielsweise ist jetzt hier diese Situation der Rohingya in Bangladesch, ist sozusagen in deutschen Öffentlichkeit vollkommen unterbelichtet. Ne? Also das wissen nur sehr wenige Menschen, was dort eigentlich passiert. Und Teil meiner Motivation ist immer, okay, ich möchte durch diese Forschung auch auf die Situation mit, schlichtweg einfach mit aufmerksam machen. Was dort einfach passiert. Trotzdem ist es sozusagen, also man kann auch professionell entsprechend darauf reagieren. Also es gibt so Trainings zu traumasensitiver Forschung, wo man entsprechend auch lernt, sozusagen in Interviewsituationen mit den von Gewalt betroffenen Menschen besser umzugehen, ne, wie man sozusagen eine Retraumatisierung versucht zu verhindern, durch die Art, wie man Fragen stellt oder wie man interagiert. Da gibt es viele, viele auch gut erprobte Ansätze und Organisationen, die auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei unterstützen können, selbst besser damit umzugehen. Trotzdem ist es generell auch in der Friedens- und Konfliktforschung so, dass all diese Themen auch nicht spurlos an einem selbst vorbeigehen.
Vielen Dank für die Einblicke, vor allem auch über den persönlichen Zugang, wie mit solchen schwierigen Themen umzugehen ist. Vielen Dank dafür. Wir möchten dir vielleicht auch noch kurz die Gelegenheit geben, das Gespräch ist ja bisher dem Interesse des Podcasts gefolgt, auch nochmal eine eigene Möglichkeit geben, einen eigenen Akzent zu setzen oder bestimmte Punkte zu unterstreichen oder eigene Inhalte auch zu bewerben. Das fällt dann bei uns unter die letzten Worte.
Schwierig. mit der Werbung ist immer so eine Sache. Also ich werbe generell einfach dafür, dass wir in der, Migrationsforschung im Allgemeinen, in der Flucht- und Flüchtlingsforschung uns immer einen kritischen Blick irgendwie offen halten, dass wir immer, wie gesagt, empathisch mit den Menschen sind, mit denen wir sprechen, versuchen die Forschungserkenntnisse, die wir gewinnen, nicht nur für uns selbst und unsere eigenen wissenschaftlichen Karrieren oder so entsprechend irgendwie zu nutzen, sondern entsprechend die Erkenntnisse wieder den Menschen ja in einer Form zugute kommen lassen, durch die und mit denen wir sie gemeinsam gewonnen haben. Also ein kritischer Blick, der auch entsprechend ja sozusagen die Gewalt, die auch von Staaten ausgeht gegenüber Schutzsuchenden, nicht nur kritisch hinterfragt, sondern auch wirklich offensiv auch anprangert und so weiter, ist mir sehr, sehr wichtig. und diesen Reflexivität entsprechend im Forschungsprozess, dass man sagt, okay, sich immer bewusst ist, wie und auf wessen Kosten auch Forschungserkenntnisse entsprechend auch zustande kommen, wie sie generiert werden, dass man da auch seine eigene Kritik auch an sich selbst und der eigenen Vorgehensweise entsprechend auch nicht verliert.
Wunderbar gesagt, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich nochmal bei dir zu bedanken. Vielen Dank für deine Zeit und Expertise. Ebenfalls auch ein dickes Dank an Andrea für die Co-Moderation. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als auch nochmal dem Publikum zu danken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass die Einblicke genauso lehrreich für euch waren wie für uns. Genau, es gibt immer wie immer die Möglichkeit, Feedback über X mit uns zu kommunizieren. Da sind wir erreichbar unter @incentim. Freuen uns gerne über jede weitere Anregung. Ansonsten noch schöne Sommertage und dann bis nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ich danke ganz herzlich.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot: Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.